Jetzt knallt gleich das Dach von der Hütte.
Hier knallt gleich das Dach von der Hütte. Das heißt, es ist wieder soweit. What the Puck mit Nico Backspin und Konstantin Eckner. Schön, dass du da bist.
Schön, dass du da bist. Wie geht es dir, Nico?
Ich habe gestern Nacht bis in die Nachtstunden quasi noch ein Podcast-Format aufgenommen. In einer Welt im Fußball, wo man sehr ins Detail geht, wo man mittlerweile so nah dran ist, dass man halt auch über bestimmte Dinge nicht mehr reden muss, weil alle wissen, worum es geht. Das war natürlich auch sehr, sehr amüsant und sehr anstrengend, aber, und das ist das Schöne, wir beide machen ja noch das ein oder andere Thema zusammen und deswegen freue ich mich heute darüber, dass wir wieder über Eishockey, genau genommen über die NHL reden können. Wie ist das so für dich gerade, diese NHL-Saisonphase, wo man sich gerade im Moment befindet? Wollen wir da mal ein kleines bisschen drüber reden, denn ich habe das Gefühl, wir sind hier in diesem Format auch noch so ein bisschen auf dem Punkt, dass wir herausfinden müssen, wo stehen die Leute und was können wir an Mehrwerten bringen? Also reden wir im Detail darüber, was die Spieler auf dem Eis machen, oder müssen wir vielleicht noch mal ein kleines bisschen das Große erklären? Und ich glaube, damit fangen wir mal an. Also, was war letzte Woche los in der NHL?
Ich glaube, unser Podcast wird die eierlegende Wollmilchsau, was man ja dann so gerne möchte. Wir machen einfach alles.
Wir müssen da rein, aber wir werden es ein kleines bisschen versuchen.
Um einen Blick auf die aktuelle Situation der Liga zu werfen, in Folge 1 von What the Puck hatten wir über das Four Nations Face-Off gesprochen, vor allem darüber, und als das vorbei war, Finale, Kanada gewinnt, ging es eigentlich direkt einen Tag später weiter, de facto, mit dem normalen Ligabetrieb. Es war ja auch nicht der Fall, dass nun alle Spieler jetzt bei diesen Four Nations mit dabei waren. Im Gegenteil, ich meine, ein paar natürlich, klar, für die vier Nationalteams, die auch dann in der NHL aktiv sind, aber viele konnten sich auch mal ein bisschen ausruhen und waren dann vielleicht mit frischen Kräften in diesen kleinen Semi-Restart gegangen. Die Pause war ja auch ein Stück weit länger, als man das gewohnt ist. Also nehmen wir Fahrt auf. An der Lage insgesamt hat sich wenig verändert. Wir hatten ja mal erwähnt in Folge 1 in Washington Capitals zum Beispiel, dass die sehr, sehr stark sind. Winnipeg Jets, so die zwei Top-Teams momentan, was einfach so die Gesamtleistung betrifft während dieser Saison und jetzt auch in den vergangenen Wochen, Monaten. Auffällig ist wiederum, weil wir natürlich auch gerne so ein wenig auf die Teams schauen, wo Deutsche involviert sind, Edmonton Oilers sind jetzt außer Form, haben auch Position 1 in ihrer Division verloren, gerade gegen Anaheim 2-6 verloren. Also da muss man sich ein bisschen Sorgen machen, scheinen komplett außer Form zu sein, die Oilers. Ebenso die Los Angeles Kings, die jetzt zuletzt ganz selten getroffen haben, in 4 Spielen sehr schlecht aussahen, jetzt 1-5 gegen Chicago unterlagen mit Spencer Knight, der da sehr, sehr stark war. Also das waren so zwei Teams, die mir aufgefallen sind. Wir müssen ein bisschen auf die Formkurven jetzt auch schauen, weil natürlich irgendwie, was im Oktober war, ist jetzt nur noch so minder relevant, nur was die Bilanzen betrifft. Ansonsten natürlich, das Playoff-Rennen geht weiter. Wir haben aber noch ein paar Wochen vor uns, bis dann wirklich die Playoffs beginnen. Wichtig eigentlich mehr denn je, was jetzt auch gerade die Schlagzeilen in der NHL bestimmt, ist die Trade-Deadline, 7. März. Bis dahin darf noch getradet werden. Und natürlich beginnt jetzt so langsam, ich will nicht sagen der Aktionismus in manchen Front Offices, aber natürlich wird jetzt das Telefon häufiger bedient und mit Beratern, Agents wird gesprochen, mit anderen GMs und so weiter. Und man versucht vielleicht noch den letzten coolen Trade über die Linie zu bringen. Und da gab es einen Blockbuster-Deal jetzt gerade, den vielleicht alle mal gehört haben sollten, die jetzt das nicht ganz mitbekommen haben in den vergangenen Tagen. Blockbuster-Deal zwischen Carolina, Colorado und Chicago, also ein Triple-C-Blockbuster-Deal. Schöne Alliteration.
Stimmt.
Ja.
Detroit wollte auch mitmachen, aber wurde abgelehnt, weil, nee, ich hab kein C.
Die Hurricanes haben sich Mikko Rantanen geholt, einen Star-Winger. Und die Avalanche auf der anderen Seite Martin Nitschas, den tschechischen Center, verpflichtet. Problem war einfach, Rantanen bei Colorado. Man wollte den Vertrag mit ihm verlängern, aber man wollte nicht nochmal ein ähnliches Gehaltspaket schnüren wie für Nathan MacKinnon. Gab aber anscheinend trotzdem ein Angebot über 8 Jahre, 90 Millionen US-Dollar. Rantanen hat abgelehnt und dann aufgrund seiner Vertragssituation haben die Colorado Avalanche gesagt, okay, dann müssen wir jetzt traden, weil ansonsten haben wir nichts mehr von ihm. Haben sie gemacht, haben im Gegenzug Nitschas bekommen, den sie vielleicht dann weiter unter Vertrag nehmen können, also wo vielleicht eine Verlängerung möglich ist. Und die Carolina Hurricanes, die wetten jetzt einfach mal darauf, dass sie vielleicht mit Mikko Rantanen eine Vertragsverlängerung abschließen können in den kommenden Wochen oder Monaten und dann, dass sich dieser Deal ausgeht. Bisschen gezockt hat man, waren noch ein paar andere Spieler mit involviert, also so ein Drei-Wege-Trade, auch eher was, was wir, wenn wir auf den US-Sport schauen, ja eher aus der NBA oder eben NHL können, weniger jetzt aus der NFL.
Ja, interessant, interessant. Also, da geht es aber auch schon los und ich glaube, das ist so ein bisschen der Eiertanz, in dem wir uns befinden, was dieses Format betrifft. Kurz nochmal rausgeholt. Die Idee ist ja auch von meiner Seite so ein bisschen gewesen, alle vier amerikanischen Sportligen so gut wie möglich abbilden. Das ist die Mission, die ich habe. Bei der, muss man sagen, NBA gibt es vielleicht auch schon ein gewisses Vorwissen, weil das auch in breiterer Masse schon wahrgenommen wurde. Die NFL ist allgegenwärtig. Da, Konstantin, wirst du es ja selber auch bestätigen, wenn du dich mit Menschen unterhältst. Die kennen mittlerweile da auch schon einige Spieler. Ich habe aber das Gefühl, dass es bei der NHL und bei den Namen, die du gerade genannt hast, wahrscheinlich eine verschwindend geringe Menge an Leuten gibt, die jetzt so weit drin sind, dass sie diesen Trade komplett analysieren könnten.
Ich habe das Gefühl, dass es wenig Superstars momentan gibt. Es gibt ein paar natürlich, ja, Connor McDavid, Leon Draisaitl auf deutschsprachiger, europäischer Seite, Nathan MacKinnon, aber darüber hinaus, also viele so finnische, tschechische Spieler, die richtig stark sind, die eigentlich Stars sein müssten, sind dem, sagen wir, Mainstream-Fan allenfalls vielleicht vom Lesen und vielleicht mal von einer einzelnen Übertragung, die man mal irgendwie mitnimmt oder im Highlight-Video bekannt. Das ist sicherlich ein Problem momentan.
Genau das. Und wir sind hier aber auch angetreten, um generell die Liga so ein kleines bisschen näher zu bringen und uns darüber auszutauschen, was ja dann doch auch für mich aus der Entfernung immer so ein bisschen die Faszination an der NHL war, ohne es ganz greifen zu können, und dich ein bisschen mit reinzuholen, dass du durch Expertise und näher dran sein vielleicht auch ein bisschen öffnen kannst, worüber wir eigentlich reden. Und der Gedanke dabei ist schon, dass wir vielleicht die ersten nächsten Folgen dazu nutzen werden, um mal von Grund aufzuräumen, damit wir wissen, worüber wir hier sprechen. Dass wir vielleicht nicht so viel voraussetzen, sondern dass wir ein kleines bisschen Basisarbeit machen. Vielleicht könnt ihr euch auch einen Wikipedia-Eintrag durchlesen, aber es ist natürlich schöner, wenn die sanfte Stimme von Konstantin Eckner euch kurz erklärt, worum es geht. Und deshalb mein Gedanke heute, dir neben dem Statusabfragen, neben der Statusabfrage auch trotzdem mal ein paar Basisfragen zu stellen. Und da lass uns wirklich mal ganz vorne anfangen. Was ist die NHL eigentlich? So, wie ist die entstanden?
Wir können ja auf den Namen als erstes eingehen, also die National Hockey League. Verwundert vielleicht schon mal den einen oder anderen, wenn man genau drüber nachdenkt, weil es ist ja eigentlich eine US-amerikanisch-kanadische Liga oder eigentlich historisch betrachtet eher eine kanadisch und dann irgendwann US-amerikanische Liga. Also in den Anfang des 20. Jahrhunderts oder auch schon davor, 1800 sowieso, gab es organisiertes Eishockey eher im Amateurbereich, wie auch in vielen Sportarten. Eine professionelle Organisation hat sich erst nach und nach entwickelt, aber es gab verschiedene Ligen damals. Und die National Hockey League war dann ab November 1917 eine dieser Ligen. Diese entstanden aus der National Hockey Association, die zuvor eine der führenden Ligen im professionellen Eishockey in Nordamerika war. Ontario ist da der Sitz gewesen, der Gründungsort. Die National Hockey Association, da gab es interne Streitigkeiten. Man hat sich daraufhin aufgelöst sogar, auch das nicht ungewöhnlich für diese Zeit, so um sich organisierenden Sport. Und eine Gruppe von Teambesitzern, die wollte aber weiterhin professionelles Eishockey spielen und hat daraufhin dann am 26. November 1917 die National Hockey League gegründet. Warum National Hockey League?
Es waren
vier Gründungsteams. Montreal Canadiens, Montreal Wanderers, Ottawa Senators und Toronto Arenas. Vier Teams, vier kanadische Teams, National Hockey League. Von den vier Teams im Übrigen existieren nur noch die Canadiens. Die Ottawa Senators, die es heute gibt, die haben einfach nur 1992 bei ihrer Gründung den Namen dieses sehr historischen und sehr prestigeträchtigen Teams aufgrund dieser Gründungszeit übernommen. Alle drei Teams haben sich eben aufgelöst, die Canadiens natürlich nicht. Die haben mittlerweile 24 Mal den Stanley Cup gewonnen. Was man noch zu der Zeit wissen muss, in dieser Ära 1917, 1918 gab es verschiedene Hockey-Ligen und die haben sich dann immer in einem Zwischenligenwettbewerb am Ende um den Stanley Cup gestritten, also haben um den Stanley Cup gespielt. Und das Ganze ging weiter bis 1926, bis sich andere Ligen aufgelöst haben und die National Hockey League die führende Liga im nordamerikanischen Eishockey wurde. Also da gab es so eine Art Konsolidierungsprozess mit vielen so Zusammenschlüssen, Auflösungen, Streitigkeiten. Wer weiß, wer da alles involviert war. Wir reden über die 20er in Nordamerika. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, dass da vielleicht auch nicht nur ganz feine Charaktere mit involviert waren, ohne jetzt jemand was unterstellen zu wollen. Aber ich glaube, man hat so ein bisschen ein Bild davon. Viele Nadelstreifenanzüge waren auch mit involviert.
Es ist eine lange Geschichte. Das heißt, es ist auch schon ein bisschen länger her, dass sogar der 100. gefeiert wurde. Und es hat sich krass viel entwickelt seitdem. Denn du sprichst von vier Teams zu Beginn. Mittlerweile sind wir bei 32 Oder wie sieht's aus? Wie sind wir aufgeteilt in der NHL gerade?
Das ist 108. Jahr des Bestehens, die 107. Saison, die ausgespielt wird. Momentan 32 Teams, jedes Spiel 82 Spiele in der Regular Season. Also das alles ist vielleicht dann dem einen oder anderen natürlich auch zumindest hinlänglich bekannt. Es gab diese Expansionen über die Jahre hinweg, also die Liga ist nach und nach angewachsen. Bis 1979 beispielsweise, dann war man bei 21 Teams und dann gab es weitere Expansionen und wir haben es ja jetzt auch zuletzt gehabt mit Utah Hockey Club, ja, dann auch Umformungen, Transferierungen, ne? Also sprich Arizona Coyotes, die gibt es nicht mehr, dafür gibt es jetzt den Utah Hockey Club, also auch das nicht komplett ungewöhnlich, gerade im Franchise-System, was in den USA ja gang und gäbe ist, dass auch mal irgendwie ein Team transferiert wird oder dass die Assets zumindest transferiert werden und dass sich neue Teams gründen, wie beispielsweise auch gerade angesprochen mit den Ottawa Senators, die dann einfach diesen historischen Namen übernommen haben. Es gibt zwei Conferences, Eastern Western Conference, und innerhalb dieser Conferences gibt es dann noch zwei Divisionen. Diese Aufteilung bestimmt so ein bisschen den Spielplan und natürlich gleichzeitig auch das Rennen um die Playoffs. Du hast die zwei Conferences, die erstmal dann die Playoff-Teilnehmer festlegen. 2x3 Division-Sieger sozusagen und dann eben noch zwei Wildcard-Teams. Hinzu hast du 8 Teams auf jeder Seite und die spielen dann die Playoffs aus. Also es sind insgesamt 16 Teams in den Playoffs und dann Tannenbaumsystem. Der Beste spielt erst gegen den Schlechtesten und so weiter und so fort. Und am Ende spielen die beiden Besten um den Stanley Cup.
Es gibt aber immer so eine Big Six, von der gesprochen wird. Und von der habe ich schon häufiger mal gehört, auch weil ich dann natürlich so 2-3 Schritte drin schon gewesen, auch mitgekriegt habe, dass sowohl meine Lieblingsfranchise als auch die Montreal Canadiens, die ich jetzt ein paar Mal hintereinander gesehen habe, weil ich da mal auf einer Konferenz war, damit dazugehören. Kannst du mir was erzählen, was das ist und warum das so eine Bedeutung hat?
Das war dann so die erste Hochphase der NHL zwischen 1942 und 1967. Ich hatte ja vorhin ein paar Teams erwähnt, die sich aufgelöst haben nach und nach. Also von diesen 4 Gründungsmitgliedern sind nur die Canadiens übergeblieben, die seit 1909 existieren. Und zwischen 1942 und 1967 gab es insgesamt 6 Teams, die einfach die NHL-Meisterschaft unter sich ausgespielt haben. Also am Ende gab es immer einen Stanley Cup-Sieger und der kam aus diesen 6 Teams. Mehr gab es nicht. Danach gab es Expansionen ab 67 bis eben 1979. Da gab es insgesamt 3 Expansionen und dann war die Liga 1979 auf 21 Teams angestiegen. Diese Original Six, Montreal Canadiens mit dabei, Toronto Maple Leafs, Boston Bruins, Chicago Blackhawks, Detroit Red Wings und New York Rangers. Das sind die 6 und von denen haben in jener Zeit zwischen 42 und 67 4 Teams auch den Stanley Cup gewinnen können. Blackhawks 1-mal, Red Wings 5-mal, Maple Leafs 9-mal und die Canadiens 10-mal. Deshalb natürlich auch die ganze Stanley Cup Statistik, die wir heute haben, beispielsweise mit den Canadiens, mit ihren 24 Stanley Cup Siegen, ist ein bisschen verzerrt, weil natürlich gab es einfach eine Zeit, da konnten eben nur manche Franchises überhaupt den Stanley Cup gewinnen und das Ganze wurde auch dominiert. Gerade die Canadiens waren eine Zeit lang mal in dieser Original Six-Ära sehr, sehr dominant gewesen, auch einfach als eines der ursprünglichen, althergebrachten Eishockey-Teams. Maple Leafs ebenfalls, man sieht auch daran noch eine gewisse kanadische Dominanz, die dann über die Jahre hinweg schon ein Stück weit aufgebrochen wurde, mit einer starken Ära für Detroit oder eben auch für Colorado Avalanche und so weiter. Das war natürlich wirklich noch eine ursprüngliche Zeit, als die Arenen schon vergleichsweise voll waren, aber als Eishockey auch noch anders gespielt wurde, also sprich keine Helme, die Goalies standen aufrecht, also so in die Knie gegangen wie heute sind die Goalies damals nicht, war ein anderer Stil, dieser Butterfly-Stil, der wurde erst entwickelt. Die Sicherheitsvorkehrungen waren natürlich auch viel, viel geringer gewesen und das Spiel war auch auf der einen Seite schon hart, aber etwas anders hart. Also heute wird einfach ein Check gefahren, man checkt jemanden in die Bande hinein, nimmt das mit und beide gehen normalerweise komplett ungescholten raus. Damals sah das schon ein bisschen anders aus, auch aufgrund natürlich der Schlittschuhe zum Beispiel und wie überhaupt geskatet werden konnte und wie man überhaupt fahren konnte, hat sich ja wirklich alles weiterentwickelt. Wir reden hier immer über 1965 oder so. Und natürlich hat sich auch die ganze Aufbereitung geändert, wie in allen Sportarten. Ich habe mal einen ganz kurzen Ausschnitt mitgebracht vom Stanley Cup Sieg der Toronto Maple Leafs 1962 gegen den verteidigenden Titel Champion, die Chicago Blackhawks. Die letzten Sekunden dieses Stanley Cup Finals.
Howell LeHay out in front of the net. Brewer overskates the puck, knocks it to the side. Hay flips it out in front. Simmons stops it. The game is over. And the Leafs players come pouring over the board to congratulate one another. Now here's Doug Maxwell.
For the first time in 11 years, a Toronto team has won the Stanley Cup, and as you might expect, the first congratulations come from the Chicago Blackhawks. Worthy finalists, tough defenders. The team that had been nudged and nurtured by Punch-Imlach had achieved its goal. A new Stanley Cup pennant was now assured for Maple Leaf Gardens.
Weißt du, was ganz lustig ist? Ja, es ist ganz, ich bin so ein großer Statistikfreak und ich, also ohne dass ich so das behalten kann, aber ich liebe es, mich in solchen Listen zu verlieren. Und ich habe das auch natürlich auch darüber schon gemacht, habe sie mir gerade nochmal wieder neu geöffnet. Diese Phase, die du gerade beschrieben hast, sieht schon auch einfach krass spannend aus. Von so vielen Titeln in so vielen Jahren und es sind immer die gleichen Teams, die sich da gegenseitig quasi. Die Chicago Blackhawks sind wirklich die einzigen, die dazwischen nochmal aufgetaucht sind. Mhm. Dann, aber ansonsten waren es im Prinzip immer die gleichen vier Teams, die hier die ganze Zeit aufgetaucht sind. Und dann merkst du aber auch, wenn du so höher gehst, so, dann hatten die Islanders mal ihre Phase und sowas. Und in den letzten Jahren, also das tragische 2005 wegen Lockout, gab es keinen Stanley Cup. Und in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, gibt es hier so mit den Tampa Bay Lightning ein Team und Florida Panthers sind mal da. Aber es ist unheimlich vielseitig geworden in den letzten 20 Jahren, was die Stärken der Teams angeht. Was ist allgemein so das, was man rund um diesen Stanley Cup wissen muss? Das ist ja am Ende genauso wie ein NBA-Finale in der Best-of-Seven-Serie ausgespielt. Ja, es ist aber zum anderen einmal ein scheiße großer Pokal. Was müssen wir noch wissen?
Ich müsste eigentlich mal recherchieren, ob es der größte irgendwie Siegerpokal im Sport ist. Vielleicht gibt es irgendwo, weiß ich nicht, im Cricket oder so noch einen größeren. Oder vielleicht im Motorsport gibt es vielleicht irgendeine exzessiv große Trophäe für irgendeinen Sieger. Aber so, ich sag mal, im sehr populären Sport ist es eventuell die größte, weil ich meine, selbst wenn ein ausgewachsener Defender das Ding über seinen Kopf hebt, sieht das immer noch mächtig aus, was der eine gesagt über das Ausmaß des Stanley Cups. Und man muss es immer mit beiden Händen hochheben. Ne? Das ist, weiß ich, wenn man Fußball-Weltmeister wird, das Ding kann man notfalls auch in eine Jackentasche stecken, so wie es aussieht. Anyway, ich glaube auch der Unterschied so ein bisschen, zum Beispiel NBA hast du gerade angesprochen, ist einfach, dass der Stanley Cup als Begriff so ein bisschen für sich steht, was du jetzt eben in der NBA nicht so hast. Klar, Vince Lombardi Trophy in der NFL hat auch irgendwie so einen gewissen Wert, aber ich finde, Stanley Cup hat so als Name einfach ein großes Gewicht, weil das haben schon viele gehört, selbst die wenig mit Eishockey zu tun haben. Ah, Stanley Cup, okay. NHL, Eishockey-Finale, alles klar. Ist auch wieder eine sehr, sehr große Tradition. Da reden wir jetzt auch wieder über 100 Jahre Tradition. Wurde nämlich 1893 von Lord Stanley von Preston, dem damaligen Gouverneur von Kanada, gestiftet. Sag im Übrigen Donald Trump nicht, dass es mal einen Gouverneur von Kanada gab. Der kommt dann eventuell auf komische Ideen. Also original ging es darum, dass dieser Cup eben die Auszeichnung war für die beste Amateurmannschaft in Kanada, aber hat sich dann natürlich nach und nach zur Trophäe für einfach das beste professionelle Team in der NHL entwickelt. Zuvor eben auch in diesem Wettkampf zwischen den Ligen, zwischen den besten Teams jeder Liga, ging es auch schon um den Stanley Cup. Das war dann eben Ende der 1910er, Anfang der 1920er Jahre, aber seit 1926 wird der Cup ausschließlich innerhalb der NHL ausgespielt und ist natürlich damit auch irgendwie so ein Symbol geworden, einfach für den Kampf um die Krone im nordamerikanischen Eishockey. Haben wir ja auch gerade angesprochen, dann beispielsweise in dieser Original Six-Ära. Natürlich eine einzigartige Geschichte und auch so ein Stück, ich sag mal, Sportkulturerbe auf eine gewisse Art und Weise, der Stanley Cup, weil sich einfach an dem bis heute nichts geändert hat. Und damit natürlich ist der auch viel länger Bestand als beispielsweise die Vince Lombardi Trophy oder eben auch der heutige WM-Pokal im Fußball.
Ja, auf jeden Fall. Und das Interessante wird natürlich sein, wann er voll ist. Denn dort wird überall eingraviert. Ich weiß nicht, wie viel Platz da noch ist, ob es da noch Ringe gibt, die angesetzt werden. Die Meisterschaftsschale in der Bundesliga kriegt ja regelmäßig neue Ringe und wird größer, wenn dann weitere Titelträger aufgetragen werden müssen. Es sind mittlerweile, ich habe das hier gerade gesehen, 2.500 Namen eingraviert, was ziemlich absurd ist. Und von den Größenordnungen 90 Zentimeter, 16 Kilogramm. Damit ist sie schwerer als die Old Mark. Das ist die Trophäe vom America's Cup. Der ist aber wiederum, also der ist wiederum 20 Zentimeter größer. Top ist offensichtlich die Borg-Warner Trophy in die 500 Rennen.
Ah, ja.
1,63 Meter groß, ja. 70 Kilo schwer. Wert 1,3 Millionen.
Wie gehst du eigentlich durch ein Check-in beim Flughafen mit so einem Ding?
Ja, genau. Und kann halt keiner hochhören. Und ich finde nach wie vor die Siegerfotos von zahnlosen, vollbärtigen Eishockeyspielern mit dieser Trophäe über dem Kopf, das sind halt auch nochmal monumentale Bilder. Da bin ich auch voll dabei. Und Fun Fact, ich spiele ja so Fantasy-Ligen, unter anderem auch NHL. Und ich versuche hier immer Replica-mäßig so Trophäen zu besorgen oder zu suchen, um dann an die Gewinner so eine kleine Trophäe zu übergeben. Stanley Cup zu googeln ist schwierig, was das angeht. Du kriegst immer so Becher, keine Ahnung warum.
Ja.
Das ist schon tragisch.
Das hat eine besondere Bedeutung. Ist jetzt nicht so, ach komm, lass mal wie bei der deutschen Meisterschale, ne? Lass mal einfach ein paar drucken oder irgendwie verkaufen an jedem Fanshop. Ist schon noch was anderes, weil einfach die Historie und auch so ein bisschen das Erhabene eigentlich schon fast des Stanley Cups aufgrund eben dieser Entstehungsgeschichte. Wir reden hier über den Governor von Kanada. Ende des 19. Jahrhunderts. Aufgrund dessen wird er vielleicht auch der Stanley Cup ein bisschen mehr beschützt als andere Trophäen, die so zum klassischen Merchandise-Artikel geworden sind.
Ja, wahrscheinlich. Fakt ist, ich mag diese Trophäe. Fakt ist auch, gibt es eigentlich deutsche Spieler, die den schon gewonnen haben?
Oh ja, natürlich.
Ich glaube ja, ne?
Ja, natürlich.
Gehen wir an anderer Stelle mal in Ruhe rein, denn wir wollen auf jeden Fall so ein bisschen uns mal angucken, wie quasi Deutschland und die NHL sich miteinander verbunden haben. Wir haben aktuell mit Leon Draisaitl einen sehr spannenden Spieler, der ja sich anschickt, diese Trophäe vielleicht nochmal in seinem Leben hochrecken zu können. Aber welche Geschichte haben deutsche Spieler denn überhaupt in der NHL, Konstantin? Wo fangen wir an und was gab es an Highlights bisher?
Also wir fangen an eigentlich da wieder in den 70ern, als eben auch die NHL angewachsen ist. Da gab es die Anfänge zumindest, also in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre wurden das erste Mal zwei deutsche Spieler gedraftet, aber nicht unter Vertrag genommen. Richtig los ging es dann Anfang der 80er. Udo Kiesling war der erste Deutsche, der mal ein Spiel absolviert hat. Uli Hiemer war dann der erste, der mal 3 Jahre fest unter Vertrag war und in der Liga gespielt hat, also bis 1987 seinerzeit. Die wirkliche Erfolgshistorie begann dann in den 90ern. Mit einem Olaf Kölzig, der auch schon in Folge 1 Thema war. Klar, ein bisschen, ich sag mal, anderer Background, kein klassisch deutscher Background bei Olaf Kölzig, dem langjährigen Goalie der Washington Capitals, weil er eben in Johannesburg in Südafrika geboren ist und mit seiner Familie in den 70ern nach Kanada zog. Aber war eben der Sohn deutscher Eltern, der in Südafrika geboren wurde. Deshalb gilt er natürlich als Deutscher und identifiziert sich auch auf eine gewisse Art und Weise so. Nur ist, ne, von Südafrika nach Kanada gegangen, ist ein bisschen anderer Weg als jetzt jemand, der einfach klassisch in Deutschland aufgewachsen ist und hier auch erstmal Jugend-Eishockey gespielt hat. Aber damit begann die Erfolgsstory. Also Olaf Kölzig mit den Washington Capitals und natürlich vor allem mit Uwe Krupp, der 1996 und 2002 zweimal den Stanley Cup gewinnen konnte. Einmal mit Avalanche, einmal mit Red Wings. Und damit auch wirklich der erste deutsche Spieler war, der so zum richtigen Erfolgsgaranten quasi wurde. Uwe Krupp, natürlich auch ein etablierter Name, dann über die Jahre hinaus gewesen in Nordamerika und dann hierzulande ja auch. Ich meine jetzt zuletzt auch in diversen Coaching-Rollen, Kölner Haie und so weiter. Wie dem auch sei. Von da an gab es immer mehr Deutsche, die jetzt nicht einfach nur mal für ein paar Tassen Kaffee in die NHL gekommen sind, wie es so heißt, sondern die dann auch wirklich Erfolgsspieler waren, feste Spieler, zweite Reihe, wie auch immer. Also keine, die jetzt einfach nur mal mit dabei waren und irgendwie im Mannschaftsbus saßen. Und bis dahin, dass dann 2011 Dennis Seidenberg für die Bruins gespielt hat, gegen Christian Ehrhoff für die Canucks im Stanley Cup. Also zwei Deutsche sich gegenüberstanden sogar im Stanley Cup Finale. Tom Kühnhackl hat den Stanley Cup gewonnen. Und Mitte der 2010er dann, Philipp Grubauer hat auch den Stanley Cup gewonnen mit den Washington Capitals 2018, da auch noch ein bisschen der Connect dann zu Olaf Kölzig. Und mit diesen Namen, die ich jetzt so erwähnt habe, also Ehrhoff, Grubauer vor allem auch, da begann dann so diese Ära von deutschen Spielern in der NHL etabliert. Leute, die wirklich jahrelang mithalten konnten oder auch wirkliche Performer waren. Nur in den vergangenen Jahren, jetzt zuletzt, mit Leon Draisaitl, aber auch mit Mo Seider, da ist nochmal aus meiner Sicht eine neue Ära entstanden. Sprich, jetzt geht es nicht mehr nur darum, okay, wir haben jetzt vielleicht einen Olaf Kölzig, der mal im All-Star-Game dabei ist, und einen Marco Sturm, der mal im All-Star-Game dabei ist. Nee, wir haben jetzt mit Leon Dreiseitel nicht nur einen All-Star-Spieler, sondern einen der Top-3 oder Top-5-Spieler in der gesamten Liga. Und mit Moritz Seider vielleicht einen, der in der Verteidigerriege, der auch einen Monstervertrag jetzt unterschrieben hat in Detroit, der in der Verteidigerriege in die oberste Kategorie dazugehört oder vielleicht bald dazugehört. Darüber kann man sich immer ein bisschen streiten. Sprich, wir haben jetzt nicht nur Spieler, die Stammkräfte sind in der NHL, die aus Deutschland kommen, sondern auch Spieler, die wirklich zur absoluten Elite gehören in der NHL. Noch dazu erwähnt sollte sein, der Weg in die NHL, es gibt so zwei Möglichkeiten eigentlich momentan für Spieler, wirklich realistisch betrachtet in die NHL zu kommen. Der erste ist, du machst beispielsweise wie in Leon Dreiseitel, du bist in der Top-Jugendabteilung. Ja, es gibt die Jungadler Mannheim, wo ja auch Dreiseitel war. Erst Köln, dann Jungadler Mannheim. Oder Red Bull Academy mittlerweile ist auch sehr, sehr stark, wo nicht nur Salzburg involviert ist, sondern auch München. Du bist dort, aber gehst in relativ jungen Jahren, im Teenageralter, schon nach Nordamerika, beispielsweise in eine der drei kanadischen Ligen oder vielleicht in die Jugendliga, und versuchst dich dann wirklich im nordamerikanischen System nach oben zu arbeiten. Die andere Möglichkeit ist, du bist in Europa, bist in der Top-Jugendabteilung und meldest dich für den Draft an, wirst gedraftet und hoffst dann darauf, dass du irgendwann unter Vertrag genommen wirst, verbringst aber vielleicht die ersten Jahre deines Profidaseins mit 19, 20 noch in der DEL oder vielleicht in der National League in der Schweiz, spielst also erstmal hier, weil das Niveau in der National League in der Schweiz oder auch vielleicht in der Swedish Hockey League ist auch gut, auch in der DEL. Nur natürlich muss der Sprung dann irgendwann funktionieren und klappen und relativ frühzeitig erfolgen. Was in den letzten Jahren eigentlich nicht geklappt hat, ist so der Weg, den Kai Wissmann eingeschlagen hat. Der war bei den Eisbären Berlin, der beste Verteidiger, ist dann zu den Boston Bruins gegangen, aber hat sich dort nicht durchgesetzt und ist jetzt wieder zurück bei den Eisbären Berlin und dort Kapitän. Hat eben auch den Sprung erst in Mitte 20 gewagt und es ist an dem Punkt dann einfach meistens zu spät.
Das ist aber ganz interessant, wenn man in diese Legacy guckt, dass da schon, also vergleicht man es mit, wie viele Trophäen haben Deutsche in der NBA gesammelt, wie viele Trophäen haben Deutsche in der NFL gesammelt, ist die NHL quasi aus deutscher Sicht die bisher erfolgreichste Liga mit deutscher Beteiligung, mit Abstand. Und trotzdem fällt das ein bisschen, auch wenn du den Namen nennst, und ein paar davon sind ja quasi mit Eishockey-Legenden der alten Zeit auch verbunden, aber es fällt so ein kleines bisschen unters Radar. Ist denn aber die sportliche Dichte dort mittlerweile auch viel, viel höher, dadurch, dass es, wie du es ja letztes Mal schon gesagt hast, ja fast auch mittlerweile eine halbeuropäische Liga ist, dass es gar nicht so eine amerikanische Dominanz gibt? Oder ist das erst über die Jahre entstanden?
Es gab sicherlich eine Ära, in der die nordamerikanische Dominanz einfach vorrangig war. Und es gab mehrheitlich nordamerikanische Spieler, gerade kanadische Spieler, weil in Kanada Eishockey einfach die Traditionssportart ist und weil man in jedem Dorf irgendwie noch einen Eishockey-Rink findet oder irgendeinen zugefrorenen See, auf dem irgendwie Zehnjährige spielen. Also das ist natürlich in Kanada einfach Sportart Nummer 1. Deshalb gibt es auch zig Kanadier, die es vielleicht in der NHL nicht schaffen oder dann nach ein paar Jahren irgendwie den Absprung wagen mit 30, weil sie merken, okay, ich bin eben doch nur Ersatzspieler, und gehen beispielsweise in die deutsche Eishockey-Liga und verbringen dann ihre 30er bei einem guten Team dort und verdienen auch ganz gutes Geld und sind dann vielleicht Starspieler in der Anführungszeichen kleineren Liga, aber trotzdem mit vielen Fans. Ne? Das ist ja auch ein Weg. Also Kanadier gibt es wie noch und nöcher überall. Übrigens, um das ganz kurz als kleinen Exkurs noch mitzunehmen, in Großbritannien zum Beispiel wird ja auch Eishockey gespielt oder in Israel wird Eishockey gespielt. Und wenn man dann aber mal genau reinschaut oder vor Ort ist und schaut, wer spielt denn da eigentlich Eishockey? Meistens sind irgendwelche kanadischen Studenten, die gesagt haben, wir gründen jetzt ein Eishockey-Team und spielen auch hier. Ja, weil, sag mal, einheimisch ist da nicht ganz so viel los und es ist ja meistens irgendwie entweder Kanadier selber oder irgendwie Nachfahren von Kanadiern oder teilweise vielleicht auch so Amerikanern aus dem nördlicheren Teil der USA. Wenn es um die Deutschen geht, insgesamt, die NHL hat sich natürlich geöffnet, dann auch mit Ende des Kalten Krieges erst recht, ja, als dann auch eben Spieler aus dem ehemaligen Ostblock dann in die NHL durften. Es wurde schon in den 80er Jahren wurden schon teilweise Spieler wie eben Dominik Hašek oder so, die wurden gedraftet aus der Tschechoslowakei, aber die durften eben nicht nach Nordamerika. Und die wurden schon mal gedraftet irgendwann, weil die Teams gedacht hatten, vielleicht können die Spieler irgendwann mal zu uns kommen. War auch so ein bisschen ein symbolischer Akt. Und natürlich mit eben Ende des Kalten Krieges kamen dann erst recht viel, viel mehr Spieler in der NHL und auch einfach mit der, ich sag mal, zunehmenden sportlichen Globalisierung, Skandinavier, Finnen, also gerade Schweden natürlich vor allem, Finnen, Russen, also alles, was aus der ehemaligen Sowjetunion stammt, Tschechen, Slowaken, Deutsche, Schweizer. Nach und nach sind immer mehr in die NHL gekommen und die Liga ist einfach heute sehr, sehr international. Wir hatten ganz zu Beginn dieser Folge über diesen Blockbuster-Trade gesprochen und ich hatte zwei Namen genannt, ne? Mikko Rantanen und Martin Nečas. In Finne und Tscheche.
Sagt ja, die Zeiten haben sich geändert, ne? Ja, spannend.
Und wir reden über einen Blockbuster-Deal. Nečas ist ein starker Center, klar, der sich ein bisschen jetzt beweisen muss. Mikko Rantanen, Star Winger. Zwei Namen, zwei Länder, Europa. Also es geht eben nicht nur reinweg darum, dass einfach nur Kanadier hin und her getradet werden, dass das dann die Blockbuster-Deals sind, sondern es ist einfach eine hochinternationale Liga und selbst mit den Verwerfungen, die es politischer Natur mit Russland jetzt in den letzten Jahren gab, trotzdem, es gibt auch zum Beispiel viele, viele starke Russen, war ja einfach Eishockey, auch anders als beispielsweise American Football, auch natürlich in Volkssport ist in Russland, in Tschechien, in Finnland, und mit leichten Abstrichen auch in der Schweiz. Ja, da sind es einfach Volkssportarten, also in der Schweiz auch, wenn du in die Zeitung schaust, 50% Fußball, 50% Eishockey in den Sportteilen der Zeitung. Also natürlich in diesen Ländern wird einfach Eishockey auch ganz anders gelebt, als es jetzt vielleicht bei Basketball oder erst recht bei American Football der Fall ist.
Siehst du denn, wenn du beschäftigst dich ja auch mit vielen mit europäischem Eishockey, siehst du denn auch was ich, wir müssen den deutschen Blickwinkel hier ein kleines bisschen überstrapazieren in dem Format, das kann ich dir jetzt schon sagen. Siehst du da dann auch noch genug Potenzial für die Zukunft, dass es auch aus deutscher Sicht immer so weitergehen wird, dass nicht Dreisättel das Ende der Fahnenstange ist, oder sondern dass dann noch doch viele Talente nachkommen werden und es im Zweifel immer mehr Deutsche in der NHL werden?
In der Schweiz zum Beispiel sagen einige momentan, eigentlich ist unsere Jugendarbeit nicht mehr ganz so stark wie die in Deutschland. Also wir haben natürlich Stars, es gibt Schweizer Stars momentan in der NHL, aber die Deutschen machen eine sehr, sehr gute Arbeit und die Jugendabteilungen beispielsweise in Mannheim oder so, die sind wirklich richtig, richtig gut. Auch was Red Bull macht im Salzburger Münchner Raum ist sehr, sehr gut und es werden auch weitere gute deutsche Talente nachkommen, weil auch, das kommt auf alle Fälle hinzu, weil natürlich jetzt Dreisaitl und auch Mo Seider, weil die jetzt auch ein gewisses Vorbild sein können. Oder auch ein JJ Peterka, der ja noch in der DEL war, aber auch dann frühzeitig den Sprung unternommen hat. Und diese Spieler werden jetzt auch andere Deutsche motivieren, die Talente haben, zu sagen, ich versuche rüberzukommen. Ich gehe notfalls auch mal ein Jahr in die American Hockey League, also zu einem Farmteam. Und versuche mich dann dort durchzubeißen, weil der Weg in die NHL ist da und der ist möglich und der ist machbar. Und Talent ist auf alle Fälle vorhanden. Und ich meine, die Nächsten könnten ja zumindest so vielleicht zumindest folgen. Ich meine, Maximilian Suba hat es versucht jetzt auch zuletzt. Der ist einer, der auch probiert, dann in die NHL zu kommen. Ist dann aber erstmal zu den Tucson Roadrunners gegangen. Ja, also auch einer, ne, mittlerweile 22, kommt aus dieser Red Bull Hockey Academy, dann war bei EHC München, also bei Red Bull München, und dann hat er 2023 den Sprung unternommen, ist zu den Arizona Coyotes gegangen, aber spielt vor allem aktuell für die Tucson Roadrunners in der American Hockey League jetzt im zweiten Jahr. Der hat sich aber gesagt, klar, ich könnte auch einfach in München spielen, jedes zweite Jahr hier um die deutsche Meisterschaft mit fighten, aber stattdessen melde ich mich für den Draft an. Er wurde in Runde 6 von den Coyotes ausgewählt und ist mittlerweile bei den Tucson Roadrunners. Wir haben vorhin gesagt, die Coyotes gibt es nicht mehr. Deshalb liegen seine Vertragsrechte nun beim Utah Hockey Club. Aber er ist in der NHL sozusagen erstmal in diesem Kosmos mit unterwegs und hat sich dagegen entschieden, jetzt noch ein paar Jahre in München zu bleiben, wo er eben, ich sag mal, vielleicht ein bisschen leichteres Leben gehabt hätte. Ne? Einfach irgendwie ein Topspieler geworden wäre in der deutschen Eishockey-Liga und ein paar Mal deutscher Meister geworden wäre. Sehr wahrscheinlich. Ein bisschen anderer Weg. Aber das trauen sich jetzt immer mehr, weil natürlich so den Traum des Dreisaitl wollen auch andere leben.
Ja, ehrlicherweise. Und dann auf der anderen Seite sieht man Dreisaitl mit der Position in der Liga und dann auch dem trotzdem den Impact, den es in Deutschland außerhalb der Bubble hat. Da haben wir ein bisschen was zu tun. Und diese Aufgabe nehmen wir uns hier an, Leute da draußen. Wir wollen euch diese NHL ein kleines bisschen näher bringen. Deswegen werden wir mit Konstantin auch in den nächsten Wochen so ein bisschen Groundwork machen und uns daran abarbeiten, was rund um diese Liga auch aus dem deutschen Blickwinkel vielleicht ganz interessant sein wird. Natürlich werden wir aber auch das Geschehen komplett im Auge behalten, denn irgendwann kommen auch die Playoffs. Und bis dahin müssen wir vorbereitet sein, dass wir mit euch darüber diskutieren können, wer da gegen wen spielt, bevor wir uns noch über Grundsätzliches Gedanken machen. Die Zeit nutzen wir bis dahin aber. Und ich danke dafür, Konstantin, dass du sie dir auch in diese Woche und auch in der nächsten Woche wieder nehmen wirst.
Vielen Dank, Nico.
Das war What the Puck. Und dann geht's nächste Woche weiter. Und dann hauen wir das Ding irgendwo in den Winkel. Zu welchen Fragen? Das finden wir noch raus. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Tschüss.